da ist so viel Information und da ist nur so viel drinnen, wo wir nicht genau wissen. Wir wissen, es hat einen extremen Einfluss, auch auf Psyche. Es kann sein, dass wir in 10 Jahren bei Depression eine Stuhltransplantation machen. Beziehungsweise diese Botenstoffe herausfinden, weil vielleicht sind es gar nicht die Bakterien, sondern sogar nur die Botenstoffe, die zwischen die Bakterien funktionieren. Ja, diese.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Roland Puschelberger. Vitalität ist ein neues Statussymbol. Und wenn man Vitalität erlangen möchte, zählen mehrere Dinge dazu, dass man das Leben einfach in vollen Zügen genießen kann. Dazu zählen Bewegung, Ernährung, aber natürlich auch Prävention und das Erkennen von Krankheiten. Und gegenüber von mir sitzt Roland Puschelberger. Er ist Facharzt für Innere Medizin und war über Jahre hinweg ärztlicher Leiter beim führenden Gesundheitsressort Lanzerhof und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Roland Puschelberger. Hallo Roland.
Hallo.
Warum machst du das, was du machst? Warum bist du Arzt?
Ja, bin grundsätzlich Arzt, weil ich glaube, ich Menschen mag. Ja. Und es hat mich immer schon interessiert. War in der, im Gymnasium schon immer der Wunsch, irgendwas Medizinisches zu machen. Es ist dann ein bisschen zur Matura hin abhanden gekommen, weil so viel Medizin studiert haben damals und da ist ja abgeraten worden. Dann habe ich mir kurzfristig überlegt, mache ich Wirtschaft. Und dann hab ich im Sommer gearbeitet nach der Matura und dann war ich im Bau. Und dann hat der Bau der Wirtschafter gesagt, was möchtest du machen? Wirtschaft, da gibt's wie Sand am Meer, das ist nichts Gescheites. Da habe ich mir gedacht, damals, naja, also wenn es Ärzte wie Sand am Meer gibt und Wirtschafter, dann mache ich das, was ich immer schon machen wollte, wäre ich Arzt. Und es war dann aber nicht so. Es war, wie ich angefangen habe, waren die Zahlen dann aufgrund dieser Warnung, dass zu vieles macht, und deutlich weniger. Und ich habe eigentlich in der ganzen Ausbildung und danach in der Turnus- und Facharztausbildung immer nur minimale Wartezeiten gehabt, die man gut überbrücken hat können. Und das war so eigentlich so ein bisschen gegen den Strom wiederum. Man hat das dann, was die Experten gesagt haben, man soll nicht tun, weil man dann Taxi fahren muss. Man hat trotzdem das riskiert. Und das ist so ein bisschen auch, zieht sich das wie ein roter Faden durch meine Tätigkeit. Man schaut immer wieder, was kann ich denn doch ein bisschen anders machen, als vielleicht der Mainstream macht. Auch um den Patienten da vielleicht noch etwas besser zu helfen, als nur mit der klassischen Medizin. Die klassische Medizin braucht man natürlich, das ist ganz wichtig, in der Diagnostik, auch in manche Therapien. Aber wir sehen halt auch immer wieder, dass im klassischen Bereich man auch viele Menschen in der heutigen Zeit vielleicht zu wenig abgeholt werden, ja, nicht alles machbar ist, ja, und jahrelang und jahrzehntelang natürlich die Medizin gesagt hat, ja, wir haben da die Tabletten, dieses und jenes, nimm das und du brauchst uns nichts ändern, ja. Und da kommt man halt drauf, dass das jetzt drauf, dass das, oder auch schon einige Jahre, wissen wir, dass das halt nicht so ist, ja. Also das Wichtigste ist einfach, dass wenn man gesund bleiben will, wenn man der Vitalität erhalten will, auch selber was dazu beiträgt. Wahrscheinlich ist das der größte Anteil. Ja. Der Arzt oder Therapeut kann eigentlich nur begleitend sein Wissen zur Verfügung stellen. Ja. Das kann man sich dann abholen in die Bereiche, wo man es braucht und dann für sich entsprechend umsetzen mit allen Modifikationen, die es da immer braucht. Und so bin ich damals dann auch nach der Ausbildung im Krankenhaus, habe man gemacht meinen Turnus, also Allgemeinmedizinausbildung, die ich in Hall gemacht habe, und dann auch Facharztausbildung in Hall. Da war ich lange Zeit auf der Intensiv, viel Intensivmedizin gemacht. Da sieht man es natürlich immer, wo man hinkommt, wenn man nicht Prävention macht und zu wenig schaut. Es sind ja viele Erkrankungen, die wir auf der inneren Medizin haben, die ja schon dann mit Lebensstil am Ende zu tun haben. Und wenn du einen Infarkt hast oder die Lunge durchs Rauchen geschädigt ist und du hast dann irgendeinen Infekt und du musst auf die Intensiv, dann sieht man halt dann den letzten Outcome. Und da war es natürlich klar, auf der Intensiv gibt es nur Leben und Tod, wieder gut werden, da gibt es jetzt nicht viel anderes als eine klassische Medizin. Aber trotzdem habe ich mich nebenbei dann schon immer mit so Dingen wie Akupunktur beschäftigt. Und ich habe dann war Assistent und ich weiß damals noch, mein Oberarzt und Mentor auf der Intensiv hat man oft das Problem, wenn die Patienten lang beatmet sind, und Schmerzmittel kriegen, dann funktioniert die Verdauung nicht. Ja. Heute als Meierarzt weiß ich, Verdauung ist extrem wichtig. Ja. Wenn das nicht funktioniert, leidet der ganze Körper drunter. Und ich habe damals angefangen, die Patienten auch zu akupunktieren. Mit durchaus ganz guten Ergebnissen. Und der Oberarzt hat immer gesagt, Roland, tu, was du willst. Hauptsache die Verdauung funktioniert bei den Patienten. Ich weiß von nichts. Und so habe mich das einfach immer mehr faszinieren angefangen, auch zusätzlich was zu machen und das zu kombinieren. Das haben wir damals schon gemacht. Ja. Man hat ein bisschen alternative Dinge, die heute vielleicht gar nicht mehr so alternativ sind wie Akupunktur, kombiniert mit der klassischen Medizin. Ja. Und das war zu einem sinnvollen Ganzen. Ja. Der Patient hat profitiert. Und ich wollte damals dann eigentlich auch so eine Art alternativmedizinische Ambulanz, komplementärmedizinische Ambulanz machen in einem Bezirkskrankenhaus, was dann unmöglich war vom Gemeindeverband, weil das war, ich meine, das ist jetzt, ja, jetzt würde ich mal sagen, 20 Jahre her mindestens, das war, ist nicht gegangen. Und damals hat sich dann eben im Lanzerhof auch eine Stelle ergeben, wo man dann sozusagen als Facharzt, war der erste Facharzt in diesem Haus, diese Kombination gut ausführen hat können. Dort war dann weiter, war ein paar Jahre ärztlicher Leiter. Und habe aber dann nebenbei schon gesehen, eigentlich ist es auch ganz wichtig, eigene Praxis zu haben, weil du in der Praxis, in Lanzerhof kommen die Gäste, sind 2-3 Wochen da und fahren wieder. Und du hast dann oft so diese Qualitätskontrolle im Sinne der Rückmeldung nicht ganz so. Weil er kommt nach einem Jahr wieder und du hast was gemacht und vielleicht hat er es umgesetzt, vielleicht nicht. Da ist nicht unmittelbar die Qualitätskontrolle da. Deswegen bin ich relativ schnell zum Teil dann auch in die Praxis gegangen. Einfach um zu sehen, wenn ich schulmedizinisch arbeite, wenn ich alternativmedizinisch arbeite, was ist das Outcome? Ja, wann der kommt nach 3 Wochen, nach 2 Monaten wieder und sagt, das haben wir gemacht, Ernährungsumstellung, glutenfrei, Ballaststoffe, wie auch immer. Ja, es geht mir gut, es geht mir besser. Und somit kriegst du natürlich dann eine Expertise und eine Erfahrung. Und das ist die Spannende auch heute noch. Dinge einfach zu schauen, was kann man erreichen, ja? Wenn ich Lebensstil ändere.
Würdest du sagen, du warst damals ein Vorreiter? Weil das klingt ja so. Also
naja,
Schulmedizin, ja. Und alternative Medizin, könnte man sagen, damals Vorreiter gewesen.
Ja, es hat natürlich Kollegen gegeben, wo ich mich ein bisschen als Vorreiter sehe, in dieser Zwischenstellung. Das ist nicht immer leicht, weil, also die Zwischenstellung heißt, ich verwende ja beide. Es gibt, hat damals schon Alternativmediziner gegeben, aber die haben nur extrem alternativmedizinisch gearbeitet. Das gibt es heute auch noch. Ja. Für mich ist es diese integrative Medizin wichtig. Ich glaube, von beide Welten das Beste zu holen. Ja. Und da muss man sagen, da könnten sich beide Welten in der Zusammenarbeit noch viel abschauen, ja, und viel besser zusammenarbeiten. Ja. Da habe ich jetzt oft das Problem, dass ich zwischen beide stehe, ja, sozusagen von beide manchmal angegriffen wäre, ja, und so dazwischen. Aber für mich ist das der richtige Weg für den Patienten, wenn er Erkrankung hat, außer zu filtern, wo profitiert er mehr, ja. Und die Schulmedizin hat geniale Medikamente, die sehen wir ja, wenn ich dann ältere Patienten habe, die seit Jahrzehnten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter und immer noch relativ gut leben. Ja. Ohne vielleicht groß dann oder nicht immer in der maximalen Ernährungsumstellung gearbeitet zu haben und trotzdem nur einigermaßen. Das geht ohne die Medikamente nicht, ja, ohne diese Potenten. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn einer die Ernährung extrem umgestellt hätte, hätte er die Medikamente nicht braucht, dann wäre es wahrscheinlich auch gegangen. Und so gibt's immer, ja, viele Wege führen nach Rom, mehrere Lösungen. Ich muss für mich wissen, ob ich lieber mit Rad oder mit dem Zug nach Rom fahre. Ja? Und das muss ich dem Patienten auch sagen, er muss den Weg, mancher ist vielleicht mühsamer, ja? Hat dann vielleicht weniger Medikamente, ja? Und weniger Nebenwirkungen, aber das muss jeder dann für sich auch entscheiden. Ja? Und da ist die Mischung für mich so spannend. Ja? Und da ist es auch immer wieder dran zu schauen, wo kann man denn noch Dinge irgendwo, wo gibt's Dinge auch in der Forschung, die vielleicht noch ein bisschen im Forschungsfeld sind, aber schon gute Daten zeigen, die man halt dann schon, jetzt der berühmte Begriff Off-Label, ja, auch an Patienten anwendet mit gutem Gewissen, ja. Weil, bis manches klassische Evidenz ist, der Begriff ist für mich ja eh ein bisschen schwieriger, ja, dauert ja oft Jahre und Jahrzehnte, ja, dann ist das ja schon wieder fast der alte Hut. Ja. Also du musst vorn dran sein. Und in der alternativen Medizin, wenn ich dann Leute habe, wo es halt ganz komplex wird, da habe ich ja auch ein Netzwerk mittlerweile. Und da, das macht es natürlich aus, wenn du schon ein paar Jahre in dem Bereich arbeitest, dass du überall auch Leute hast, wo du Spezialisten noch brauchst. Also ich sehe mich nicht, ich mache nicht bei weitem nicht alles selber, aber ich weiß halt für viele Dinge, wo ich wen noch hinschicken kann. Und das ist dann auch am Patienten oft geholfen.
Wie hast du die weiterbilden können zu der damaligen Zeit? Weil heute gibt es ja Internet, man findet ja, mehr oder weniger alles. Das war ja damals wahrscheinlich schwieriger, wahrscheinlich viel Fachlektüren und die muss man auch erst einmal finden.
Ja, genau. Da, es hat natürlich auch Seminare und Sachen immer wieder gegeben und da war es dann halt auch oft schwierig. Ja. Da waren wir ein Seminar und dann hat man gesagt, naja, das war 4 Tage, aber braucht hast 2 Stunden davon. Ja. Also du bist vielfach dann schon, und das war damals natürlich noch viel schwieriger und aufwendiger, weil du immer Wochenende irgendwo hinfahren hast müssen. Das ist jetzt viel besser mit online. Und bei vielen Fortbildungen oder auch Kursen und Diplomen, die angeboten werden, ich war da nie einer, der oft ewig, ewig lange Diplome gemacht hat, nur damit irgendeine Urkunde an der Tür hängt. Ich habe mir halt von den einzelnen Dingen das rausgesucht, wo ich mir gedacht habe, das passt jetzt für mich, das brauche ich noch. Ja. Und das ist aber viel Filterarbeit, wo du über die Jahre halt da machst und aber auch Erfahrung kriegst und einfach viel lesen und auch der Austausch mit Kollegen. Einfach schauen, was macht der, wo hast du Erfahrung mit dem Problem und so weiter. So war es jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie mit den Covid-Infektionen, wo man halt doch Leute haben, die Beschwerden danach haben. Und da war alles Thema, ich habe gesehen, und so bin ich das immer dann angegangen in meiner Arbeit, ist ein Problem aufgekommen, post-Covid, mit Müdigkeit, mit neurovegetativen Beschwerden und, was sie alles haben, die Leute. Und die sind gekommen und ich habe gesehen, naja, ganz klassisch ist es schwierig, weil wir ja nichts haben. Ja. Und da schaut man halt dann um, man kennt dann ein bisschen im Netzwerk, wo gibt es was, wo kann man was machen. Und da haben wir jetzt durchaus die eine oder andere Sache, wo man sagen können, das funktioniert ganz gut, besser als das Klassische, würde ich jetzt einmal sagen. Jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, bei allen. 100% gibt es in der Medizin für mich sowieso nicht, ja, weil dazu ist es zu komplex und dann aber auch wieder zu individuell auf jeden Einzelnen. Und so haben wir halt das Problem dann angegangen und geschaut, wie gesagt, was kann man da machen, wo gibt es da was. Und wenn das nächste Problem oder irgendwas kommt, schaut man da. Schilddrüse ist also ein Thema, was jetzt auch viele betrifft, Magen-Darm-Beschwerden, Unverträglichkeiten. Und so haben sich halt dann über die Jahre, wie ich angefangen habe mit der Praxis, bin ich eben aus dem Lanzerhof gekommen, das ist Meier, Fasten, da haben sie mit Unverträglichkeiten schon beschäftigt. Und ich habe damals gedacht, da haben wir im Lanzerhof immer so Nahrungsmitteltests gemacht. Da hast dann, ja, da ist etwas rausgekommen, aber man hat ja dann den Patienten nicht mehr gesehen und dann hat man nicht mehr gewusst, was war da jetzt. Und dann habe ich die Praxis angefangen und habe mir gedacht, naja, macht man halt das auch einmal, ja. Und wenn dann halt 10 Leute gemacht hast und 8, die ist dann total gut gegangen und ist vielleicht auch mal andere Beschwerden, ein Kopfweh weggegangen, ein Hautausschlag weggegangen und sonstige Dinge, dann denkt, naja, jetzt ganz falsch wird es nicht sein und dann kommst du in ein Thema rein. Wie immer man das wissenschaftlich im Hintergrund erklärt oder nicht erklärt, ja, am Ende des Tages sind wir wieder bei dem Punkt, wenn der Mensch, der Patient bereit ist, sich zu ändern und er ändert dann was, dann tut sich einmal was. Es kommt einmal Bewegung rein. Ja? In unserem täglichen Leben sind wir eh durch den Stress und durch alles viel zu starr eigentlich. Ja? Und in dieser Starre können dann manche Dinge auch nicht wirken. Ja? Deswegen ist Fasten gut, weil Fasten bringt dich auch einmal aus dieser Starre, aus dieser Komfortzone raus. Und wenn ich mir im Leben aus der Komfortzone gehe, dann tut sich was. So oder so. Ich muss halt bereit sein dann. Ja.
Wie bekommst du die Selbstsicherheit, beziehungsweise wie sprichst du dann auch mit Patienten jetzt zum Beispiel bei Post-Covid, ja, dass man angeschlagen ist, die Müdigkeit hat und du hast jetzt eine neue Idee, ja, einen neuen Ansatz, wie man das lösen kann, dann gibt es ja immer den ersten, die erste Patientin, ja, schlussendlich.
Also es gibt für dich die erste Patientin, aber zum Beispiel das, was wir jetzt beim Post-Covid machen, da hat es dann schon Kollegen gegeben, ja, ich habe in Deutschland einen sehr guten Immunologen, der vielfach in dem Bereich schon gearbeitet hat, und dann rufe ich den an und sage, du, was machst du jetzt da? Aber du hast jetzt Problem sicher auch. Der gibt einen Tipp und sagt, das und das funktioniert. Und dann musst du natürlich beim ersten Patienten einmal sagen, du, wir nehmen die Mikronährstoffe, wir machen jetzt dieses und jenes. Das ist jetzt nicht alles ganz klassisch, aber es gibt sowieso nicht viel. Ja? Versuch einmal. Ja, wie ist es, die Mitochondrien anzukurbeln, versuchen, wie ist es jetzt mit der Ernährung, was passiert da, und dann sieht man, was tut sich, ja, in der Rückmeldung. Das macht man mit dem Patienten gemeinsam, und die Patienten kommen ja, weil sie ja wollen, dass du vielleicht ihnen hilfst. Helfen tut sich ja der Patient immer selber eigentlich, ja, und heilen tut sich der Patient ja auch selber. Du gibst dir nur den Impuls, sozusagen, und die Anregung. Und dann sieht man, was sich da entwickelt. Und wenn man dann natürlich ein paar gehabt hat, ist es noch sehr kleine Gruppe und wissenschaftlich weit weg von einer Studie. Aber du kannst dann immer mehr mit der Überzeugung sagen, wir haben einige. Ja. Es ist zwar jetzt nichts Großes, wir haben keine 1000 Leute, aber da gibt es Ergebnisse. Und so machen wir das mit der Unverträglichkeit. So mache ich das aber auch, wenn jemand ein Blutdruckproblem hat. Ja. Dann kann man auch zuerst sagen, du, 20 Kilo zu viel. Es gibt die Erfahrung, wenn 10 Kilo abnimmst und mit Ausdauertraining anfängst, wird der Blutdruck sich um so und so viel senken. Bis dorthin, weil er so hoch ist und weil die Gefäße schon leichte Ablagerungen haben, müssen wir zur Sicherheit auch ein klassisches Medikament geben. Ja? Da weiß ich aus der Erfahrung, das und das wirkt gut, hat keine Nebenwirkung auf Herzfrequenz und andere Dinge, kann man geben. Wenn du es schaffst, dein Leben so weit zu ändern, ja, und umzustellen, dann wird der Blutdruck so niedrig werden mit dem Medikament, dass wir es nicht mehr brauchen, und dann kommen wir auch wieder weg. Ja? Und das ist oft auch eine Mischgeschichte. Ja? Sozusagen im Sicherheitsgurt was zu machen, der hängt am Seil der klassischen Medikamente, da passiert einmal primär nichts. Und wenn er dann sich umstellt, kommt er möglicherweise weg, ja? Von der Seite aus. Und das ist, da haben manche Leute die Bereitschaft, auch die Konsequenz. Manche nicht, der wird auch mit dem Blutdruckmedikament dann gut fahren. Ja, das ist dann immer wieder, wie wir gesagt haben, ein individuelles Präferenz, wie ich es haben möchte.
Was bringt Fasten wirklich? Weil es gibt ja verschiedene Fastenarten, ja. Also es, ich glaube 16:8 ist ja eines der bekanntesten.
Genau, das ist Intervallfasten. Fasten, wenn man es abbrechen würde, also weniger Kalorienzufuhr, ja, oder keine, wäre ja eigentlich Fasten, ist dann ja eigentlich praktisch gar nichts. Im Bereich der Definition, wie immer ich da nicht komme, bringt einfach eine Entlastung für den ganzen Körper, für den Magen-Darm-Trakt vor allem. Ja. Und über diese Entlastung, wir wissen, da ist viel Immunsystem lokalisiert. Ganz ein großer Anteil Immunsystem hat er mit Magen-Darm-Trakt zu tun. Und wenn ich da faste, und es gibt ja Untersuchungen zum Teil, die sagen, wenn ich 4 Tage nur trinke, nichts isse, kommt es zu einer Art Reset auch im Immunsystem. Das würde ich gut tun, ja, immer wieder erneuern. Beim Fasten geht ja der Körper in ein Notprogramm. Was macht er? Er tut einmal alte Zellen, die nicht mehr ganz so funktionieren, sozusagen reinigen oder sozusagen verarbeiten, weil da gibt es wieder Proteine, Eiweißstoffe, die im Fasten, also die der Körper braucht. Also wenn ich einen Mangel habe, nehme ich es von dort, wo eh was nicht mehr ganz gut funktioniert, und fällt es weg. Das heißt, es gibt dann wie eine Verjüngung fast. Ja? Und das bringt es auf alle Fälle, wer immer das selber gemacht hat, wird das hundertprozentig bestätigen, wenn du eine Art Fastengeschichte gemacht hast, ob ganz streng oder moderat, du fühlst dich viel besser, es geht da ein besseres Immunsystem, es ist einfach, das hat was, ja, und wäre so einfach. Das ist das Fasten. Auf der anderen Seite, beim Fasten, das wäre jetzt das Körperliche, beim Fasten tut sich ja auch mental immer was. Ja, wenn ich nichts esse, komme ich in eine Krisensituation. Der Körper kommt in eine Stresssituation, er hat weniger Mangel. Das heißt, es tut sich, wenn ich es zulasse, auch mental was. Und das Fasten ist für mich auch immer auch die Chance, mental, ja, sich wieder neu aufzustellen, ja, im psychischen Bereich, im emotionalen Bereich Dinge zu überdenken, wie läuft's im Leben, wo geht's mir, ja, wo stehe ich, wo will ich hin, und das ist beim Fasten gut, weil im täglichen Leben schaffe ich das eh nicht, in der Hektik komme ich ja nicht einmal gescheit zum Reflektieren, da muss ich ja schon sehr bewusst sein, dass ich das mache. Fasten würde dazu natürlich beitragen, und der psychische Bereich, die psychische Gesundheit, jetzt so ganz grob gesagt, dass der emotionale Bereich hat einen immensen Einfluss auf den Körper. Also ich erinnere mich als Anekdote auch an eine Patientin, die immer Magen-Darm-Beschwerden gehabt hat, immer und schwierig und alles gemacht, und das war halt trotz Umstellung, Ernährung, es war immer wieder die Beschwerden. Es war da immer Kinderwunsch, und es ist aber mit Kindern, das hat nicht hingehauen, und eigentlich der Gynäkologe hat dann gesagt, funktioniert nicht. Und sie ist halt eines Tages dann zu mir gekommen, wieder mit so Bauchbeschwerden und seit 3 Monaten dann auch immer wieder Übelkeit und schlecht, und man dachte, ja, wir haben eh alles durch, ich weiß jetzt auch nicht, ja, schauen wir halt nochmal, schallen wir nochmal, was Akutes haben. Und dann schalle ich so über den Unterbauch, und dann sage ich, ja, du bist, glaube ich, so in 12. Woche schwanger, was so der Internist gynäkologisch sagen kann. Dann sagt sie, nein, wie, gibt's nicht, ja. Geht ja nicht, so ungefähr, ein Hund haben wir auch schon gekauft und uns zugelegt. Und was war mit dem Tag, wo sie gewusst hat, sie ist schwanger, seitdem hat sie nie mehr irgendwelche Bauchbeschwerden gehabt. Es ist weg. Also es waren damals auch so, diese emotionalen Faktoren haben eine große Rolle gespielt, gell? Und deswegen sage ich, der emotionale Bereich, die Psyche, das kann alles heilen, ja, wenn man es richtig erwischt. Ja. Und das, glaube ich, ist auch vielen Menschen dann nicht so bewusst. Ja. Eines der wichtigsten Themen sind für uns Menschen die Sozialkontakte. Wir sind ein soziales Lebewesen, wir brauchen Sozialkontakte, aber positive. Wir brauchen Freundschaften, wir brauchen Liebe. Diese Dinge, und das ist viel zu wenig heutzutage, weil dann geht's mir gut. Wenn ich verliebt bin, habe ich gar keine Beschwerden. Da ist nichts. Ja, da wäre ich nie krank. Das gibt's nicht. Ja. Und das muss man sich vielleicht viel mehr herrufen wieder. Und wir sehen auch, das muss man dann auch sagen, wiederum zurückzukommen auf die frühe Stelle Lanzerhof, wo halt dann auch Leute mit viel, viel Geld sind, ja, sehr reiche Leute, am Ende vom Tag. Und deswegen bin ich kein das Geld neidig, gar nichts. Ja. Am Ende vom Tag haben die alle die gleichen Probleme. Es geht nämlich um partnerschaftliche Probleme, Sozialkontakte, wie geht's da? Das sind die groben Probleme. Natürlich haben die dann mit Geld und Zeug und auch alles Mögliche. Aber eigentlich, abgebrochen, geht's immer um irgendwelche zwischenmenschlichen Themen, die uns das Leben gut machen oder auch schlecht machen.
Was ist deine Definition von Reichtum?
Ja, gute Frage, ja. Reichtum ist für mich ja nicht ein finanzielles Thema. Ja. Ich fühle mich reich, wenn ich mir meine Zeit gut selber einteilen kann. Ja. Wenn ich eben wiederum für diese Themen auch genug Zeit habe. Natürlich braucht man für ein angenehmes Leben ein gewisses finanzielles Hintergrund, da gibt es ja gewisse Studien, die gewisse Summen, kann man nachlesen, beschreiben, wo man sagt, mit dem ist man eigentlich, kommt man gut aus, und darüber hinaus macht es nicht mehr glücklich. Aber Reichtum ist für mich sicher nicht nur finanziell zu sehen. Da gibt es viele, viele andere Bereiche, die eigentlich viel wichtiger sind heutzutage. Reichtum ist für mich, wenn ich am Sonntag eine schöne Skitour gehen kann mit Kollegen und einen super Pulverschnee habe. Also das gehört auch dazu.
Würdest du sagen, dass Vitalität ein neues Statussymbol ist? Weil früher war es ja eher so Geld macht Reichtum, ja, genau. Dass mittlerweile Vitalität und auch Zeitqualität ist. Oder? Ja. Also auch, was du jetzt ansprichst, ja. Mir ist viel über genau. Der Pulverschnee mit Freunden.
Genau. Ja. Also für mich ist sicher, und das glaube ich auch, kommt zunehmend mehr, die Zeitqualität und natürlich Vitalität. Ja? Und da sind wir jetzt aber auch schon wieder fast in einem Bereich, wo es in manche Dinge ja übertrieben wird. Ja? Wissen wir, die ganze Schönheitsindustrie, Selbstoptimierung. Man muss immer schauen, dass man die Dinge jetzt sozusagen in einem gesunden Mittelmaß sich bewegt. Ja. Es braucht natürlich, wenn ich immer nur Mittelmaß habe, ist ja auch nicht spannend. Ja. Es braucht diese Up and Downs, es braucht manchmal Extreme. Das ist für die Entwicklung von Menschen ganz wichtig. Es braucht den Schritt aus der Komfortzone, aber manches, jetzt haben wir diesen der Vitalitätsgeschichte, das ist, wenn man so schaut, dann schon fast wieder übertrieben. Ja? Also wenn ich dann schon Stress habe, weil ich zur Yogastunde muss, ja, dann ist das jetzt auch nicht mehr das Richtige. Gell? Auch da braucht es, glaube ich, ein gesundes Augenmaß. Aber grundsätzlich glaube ich schon, wie du sagst, ist das fast das neue ein bisschen Statussymbol, Zeit auch. Ich glaube, Vitalität und die Zeit kommt erst jetzt, die Zeitqualität. Das ist schon wieder das Nachfolgende. Das nächste Statussymbol ist fast die Zeitqualität jetzt. Ja. Wenn wir sehen, was dann kommt.
Wie lebst du eigentlich? Also vor allem, was mich jetzt interessiert, auch Lanzerhof, ja. Longevity, Langlebigkeit. Ja. Welches Alter erwartest du dir zum Leben? Und wie lebst du? Also praktizierst du dann auch das Fasten, dass du sagst, okay, jetzt einmal im Jahr, zweimal im Jahr wirklich eine Woche fasten zum Beispiel?
Ja, also grundsätzlich versuche ich schon einmal im Jahr so 10, 14 Tage ein gewisses Fasten. Ich mache jetzt nicht eine Null-Diät, weil das neben Arbeiten einfach dann oft schwierig ist. Aber man versucht schon, sich auch gewisse, vielleicht eine Auszeit zu schaffen, wo man dann einmal im Jahr eine Fastenkur macht. Auf alle Fälle. Man versucht natürlich Ernährungsrichtlinien, die man selber sozusagen vorgibt, auch umzusetzen. Heißt aber nicht, dass ich No Carb jeden Tag mache, dass ich immer glutenfrei ist, dass ich nie einen Alkohol trinke und so weiter. Ich glaube, auch da wiederum der gesunde Mittelweg, und es kommt immer darauf an, wo ich in der Gesundheit stehe, gell? Wenn ich gesund bin und schon Bewegung und Sport und das gut mache, dann kann ich mir vielleicht auf der anderen Seite vielleicht manche Sünde, unter Anführungszeichen, auch leisten. Ja. Wenn ich krank bin, muss ich mehr konsequent sein, um da wieder rauszukommen. Aber wir versuchen es, ich versuche auch immer wieder Dinge zu reflektieren. Stressfaktoren zum Beispiel, Auszeiten, da muss man einfach auch schauen, man muss sich sicher selber auch immer wieder bei der Nase nehmen. Aber das versuchen auf alle Fälle, das, was wir unseren Patienten, Freunden empfehlen, auch selber umzusetzen möglichst. Ja.
Und was für ein Alter erwartest du? Wird es über 100 sein?
Nein, das war schwierig zu sagen. Glaube ich nicht. Ja. Kann sein, ich weiß nicht. Für mich wichtig wäre, möglichst lange eine gute Lebensqualität zu haben. Wie immer man die dann auch definiert, gell? Weil Bewegung ist ja dann vielleicht nicht immer alles. Wir sagen, ich bin ein Bewegungsmensch. Es gibt Leute, die bewegen sich nicht so gern, die machen lieber so ein geistig Literatur. Auch da sehen wir ja bei vielen Künstlern, ja, die leben ja auch sehr lange oft, ja? Die sich geistig beschäftigen, ja, und vielleicht gar nicht so viel körperlich. Also der Geist hat da schon einen Einfluss und es kann auch dann eine gute Lebensqualität sein, wenn du im Alter vielleicht nicht mehr am Berg gehen kannst, aber noch geistig so fit bist, dass du ein gutes Buch lesen kannst, ins Theater gehen oder sonstige Dinge, ja. Die Qualität ist für mich das Wichtige. Jetzt eine absolute Zahl würde ich mir nicht festlegen, weil wir es eh nicht wissen am Ende vom Tag. Gell? Genau, aber die Qualität ist sicher entscheidend und da versuche ich schon beizutragen natürlich.
Du hast ja einmal die Mitochondrien angesprochen. Ja. Man sagt ja, wenn man kalt duscht in der Früh, ja, die Mitochondrien, die freuen sich. Ja. Duschst du kalt?
Nein. Ich bin ein Warmduscher.
Aber gibt's, also man sagt schon, gesundheitliche, ja, genau, Vorteile gibt es.
Wäre ein Reiz natürlich, ja. Wäre ein Reiz, den man setzt, der sicher effektiv ist. Wissen wir jetzt auch so, das Eisschwimmen und so weiter ist ja auch jetzt ein bisschen in Mode. Diese Reize, diese kurzfristigen, da muss der Körper wieder, da muss das Vegetativ reagieren und ausbalancieren. Ja. Deswegen Kältekammer ist ja auch interessantes Thema, ja. Man geht 3 Minuten bei minus 110, das kennt der Körper nicht, ja. Das ist ein gewisser Stress in dem Moment und es kommt zu einer Ausrichtung dann, da tut sich was. Das Kaltduschen ist, klar, das muss man einfach anfangen dann, in der Konsequenz, ja. Und versuchen, da bin ich noch nicht so weit, dass ich das mache, kommt vielleicht noch. Kann sein, ja.
Ich kann es nur empfehlen an dieser Stelle.
Ja, ist gut, ja. Vielleicht machen.
Du beschäftigst dich ja auch immer mit neuen Themen, ja, zum Beispiel Stuhltransplantation. Ja. Wie geht's dir damit? Also im Endeffekt, wenn man fängt, natürlich, man hat ein Grundwissen, man hat viel Wissen von der Medizin, aber dann sich mit einem neuen Thema dann noch auseinanderzusetzen, das erfordert ja mehr Zeit, und natürlich auch den Willen und die Motivation.
Ja. es ist so, da gerade das Thema angesprochen, das kommt ja aus der Mikrobiomforschung. Da bin ich jetzt kein Vorreiter, gar nichts. Da gibt es genügend Experten. Einer sitzt in Innsbruck, der Professor Tilg. Da ist auch, aber natürlich bei der Meier-Medizin, die haben ja dann mit Fasten zu tun, da hat der Darm, da hat das mit Ausscheidung zu tun. Und da fängt man sich beschäftigen und da hat so in die letzten Jahre, das geht ja schon, ist ja schon einige, ist, glaube ich, über 10 Jahre zurück, wo man mit aufs Mikrobiom gekommen ist. Und man hat zunehmend gesehen, und das war interessant, da in Studien, wie sozusagen diese Bakterien im Darm, das Mikrobiom, den Körper beeinflussen. Das ist, manche sagen, das ist wie ein zusätzliches Organ in der Masse und im Einfluss. Gell? Also Bakterien haben einen extremen Einfluss und man hat anekdotisch zum Beispiel gesehen, dass sie, wenn also Stuhltransplantation ist, kommen eigentlich aus der klassischen Medizin, wenn Menschen auf der Intensiv oder schwere Infektionen gehabt haben, brauchen sie Antibiotika. Und da gibt es dann oft Infektionen im Darm mit Clostridien, die massive Beschwerden machen können. Und da hat es dann Antibiotika gegeben und das hat halt oft nicht gut gewirkt und die Leute sind oft an einem toxischen Megakolon verstorben. Ja. Und dann hat irgendwer einmal angefangen, denen Stuhl vom Gesunden zu transplantieren. Und bam, war über 90%ige Heilung nach 3 Tagen. Also Wahnsinn. Ja. Und da, das war so auch eine Geschichte, wo reingekommen ist. Und da war dann halt irgendwann einmal auch anekdotisch, ist da einen schlanken Person der Stuhl von jemandem Dicken transplantiert worden und die schlank ist dick geworden, ohne das Essen gegessen zu haben. Und da hat man dann schon angefangen, was hat Mikrobiom? Und Mikrobiom hat viel offensichtlich auch mit Gewicht, mit Stoffwechsel zu tun. Man macht es jetzt noch nicht routinemäßig, weil jetzt kommt das Thema, im Reizdarm hat man geschaut, gibt es Dinge, wo wirklich auch Wirkungen da sind. Das Problem ist, wir wissen langfristig noch nicht, welche Botenstoffe ich sonst noch transportiere und was langfristig Erkrankungen möglicherweise entstehen können. Jetzt sage ich nur, ich transportiere einen Stuhl und ich kriege in 10 Jahren Parkinson. Möglich. Weil da ist so viel Information und da ist noch so viel drinnen, wo wir nicht genau wissen. Wir wissen, es hat einen extremen Einfluss, auch auf Psyche. Es kann sein, dass wir in 10 Jahren bei Depressionen eine Stuhltransplantation machen. Beziehungsweise diese Botenstoffe herausfinden, weil vielleicht sind es gar nicht die Bakterien, sondern sogar nur die Botenstoffe, die zwischen den Bakterien funktionieren. Ja, diese Dinge, die einen Einfluss haben. Und da gibt es dann welche, die entzündungsfördernd sind, entzündungshemmend, dieses, jenes. Und das wird man vielleicht einmal wie mit einem Medikament gezielt beeinflussen können. Was man jetzt schon weiß, mit der Ernährung kann ich es auf alle Fälle beeinflussen. Ja? Und das Mikrobiom ist natürlich auch ein bisschen genetisch individuell fixiert. Ja? Das macht da auch, hängt davon ab, wie sich die Mutter schon ernährt hat. Und da wissen wir ja, in der Epigenetik ist ja das halbe, dreiviertel Jahr vor der Schwangerschaft extrem wichtig. Ja? Weil das hat eine massive Auswirkung auf die Gesundheit vom Kind. Ja. Und also da kann sich in den nächsten Jahren schon was tun. Ja. Wir wissen es jetzt schon, wenn du die Ernährung änderst, wenn du Fastfood isst, 14 Tage, 3 Wochen nur Fastfood, dann hast du ein grottenschlechtes Mikrobiom, wo Entzündungsparameter da sind, wo Entzündung gefördert wird. Und wenn du dich gesund ernährst, dann viel Gemüse, Antioxidantien, gute Öle, nicht zu viel Fleisch, Fisch und so weiter. Und man sagt immer so, mediterrane Kost, aber nicht Pizza und Pasta, sondern das andere, was gesund ist. Dann ändert sich die Darmflora in einen guten Weg, in eine gute Richtung, die dann auch antientzündlich ist und wo ich dann über das Immunsystem wieder was beeinflusse. Ich erinnere mich, ich war einmal in Amerika auf einer Fortbildung für Functional Medicine, so ein Grundkurs, eine Woche lang. Und da war dann ein Vortrag, der hat sich auch mit dem Darm und Mikrobiom befasst. Und da war das Thema in der Functional Medicine, da sind dann oft Patienten, der kommt zu dir und hat 100 Sachen. Du weißt eigentlich gar nicht mehr. Dort ist Beschwerden, da sind Beschwerden, da ist was. Und der Amerikaner hat dann damals gesagt, wenn du gar nichts weißt, Hildegard. Also fangen wir mit dem Darm an, fangen mit der Ernährung an und schauen mal, was da passiert. Ja. Und diesen pragmatischen Ansatz verwende ich auch oft. Ja. Also wenn Leute mit irgendwelchen chronischen Erkrankungen kommen, fangen wir halt oft über die Ernährung an und schauen mal, was passiert. Ich habe eine Patientin gehabt einmal, die hat Paleo gemacht und es ist ihr überhaupt nicht gut gegangen. Und dann hat sie blöderweise einen Mountainbike-Unfall gehabt und ist dann bei der Schwiegermutter gewesen, und weil sie da so in Pflege war, weil sie es nicht kochen können, und die Schwiegermutter hat gesagt, also Paleo mache ich sicher nicht, ich mache die Hausmannskost, die ich immer mache, und entweder isst es oder nicht. Und dann ist sie gekommen zu mir wieder und hat gesagt, ich weiß nicht, aber eigentlich, jetzt geht es mir viel besser mit der Geschichte. Und dann sage ich, aber Paleo sagen ja alle, man soll Paleo essen. Sage ich, vergiss es, das, was dir prinzipiell gut tut, du musst auf dich hoch, mach das. Du kannst andere Teile einfließen lassen, aber schau, was dir auch gut geht. Also man kann es nie sagen, das eine, das andere, und deswegen wechsel die auf die Leute dann auch. Ja, wenn mir viel Fleisch und Zeug isst und er kommt, dann sage ich, ist einmal vegetarisch. Wenn der Vegetarier Beschwerden hat, sage ich, vielleicht änderst du doch einmal was. Ja, und schau es da. Also ein bisschen probieren.
Wir haben jetzt über Entscheidungen, also viel über Entscheidungen gesprochen. Ja. Wie triffst du aber konkret jetzt Entscheidungen? Also wie gibt es da irgendwie ein Abwägesystem, wo du sagst, okay, da überwiegt jetzt irgendwie die Meinung oder diese These?
Ja,
oder,
man muss bei manchen Dingen abwägen. Man schaut halt auch dann noch, aus der Erfahrung natürlich, manches, wo ich sage, wenn man das und das macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das und jenes passiert. Wenn man zwischen zwei Dingen abwägt, wenn man jetzt in der klassischen Medizin, gibt es ja oft literaturwissenschaftliche Sachen, wo man dann abwiegen kann. Vielfach ist es dann, allalong gesehen, wissen wir ja nicht, was passiert. Ja, das weiß keiner. Ja, ich habe nur Studien, ich habe Erfahrung, kann das vermischen und ich kann dann eine Prognose und vielleicht eine Voraussage treffen. Ja, dass die nicht immer stimmen, wissen wir seit der Covid-Pandemie. Ja, da haben die nicht alle Vorsagen, auch der Experten. War natürlich was Neues. Ja. Deswegen kann ich es nicht immer sozusagen genau voraussagen, aber mit der Erfahrung und Studien versucht man halt eine Wahrscheinlichkeit zu kreieren. Am Ende vom Tag gibt es dann für einen Einzelnen, ja, wenn es um Gesundheit geht, ja nur dann, ich wäre gesund, ja, oder nicht, gibt es ja nur eins, alles oder nichts. Aber ich kann es so ein bisschen voraussagen. Aber jetzt irgendwelche Tabellen, klare Geschichten, Abfolgen, Flussdiagramme, wo ich was habe, vielleicht im Geist manches, aber sicher nicht so klassisch Checklisten, machen wir nicht von der Seite aus.
Ich habe noch drei Fragen an dich. Wie gehst du mit Stress um?
Relativ gut. Ich versuche dann natürlich, ich merke, wenn es jetzt lang Stress ist, also für mich ist wichtig, jetzt, wenn wir Stress jetzt zum Beispiel in der Arbeit haben, wir haben viel los, es haben viele Patienten, es kommt dieses und jenes, dann geht es so lange gut, solange ich das Gefühl habe, ich kann entscheiden, ja, wie viele Patienten jetzt noch kommen und was ich mache. Ja. Da macht es also nicht die Menge der Stress. Wenn natürlich ich nicht mehr entscheiden kann, wie viel eintragen wird im Terminkalender, dann wird es problematisch. Also dieser, solange man noch Herr der Dinge ist, ja, und selber entscheiden kann über den Terminkalender, geht es vom Stress. Man merkt natürlich, wenn viel los ist, wenn die Tage lang sind und es ist dann wirklich hektisch, merkt man schon, dass man die Auszeit oder den Ausgleich braucht. Und da versuche ich halt dann, da ist für mich die Bewegung wichtig, weil Bewegung einfach Stresshormone abbaut. Ja. Und das versuche ich. Ob ich dann Berge oder nicht die Runde Golf spiele, Golf hat den Vorteil, dass man mental abschalten muss, weil sonst trifft man gar nichts, dann ärgert man sich nur. Also das ist für mich durchaus ein genialer Sport, und Golf hat dann doch was so Archaisches von Jagen und Sammeln. Ja, jagen vielleicht weniger, aber sammeln den Ball und dann dem Loch, dem Einloch nachjagen, und dieses gemütliche Gehen, das funktioniert bei mir ganz gut. Also das baut den Stress dann auch ganz gut ab. Aber grundsätzlich bin ich einer, der eher extrem stressresistent ist. Das war im Krankenhaus schon der Vorteil auf der Intensiv, dass man da mehrere Sachen machen hat können. Das ist jetzt auch wieder, glaube ich, ein bisschen eine individuelle Sache. Das ist jetzt nicht alles, was man lernen kann. Was ich, glaube ich, gut kann, ist wichtig von unwichtig zu unterscheiden und strukturiert manche Dinge abzuarbeiten. Was muss ich zuerst machen, was nicht? Und das nimmt schon viel Stress in der Geschichte. Was ist das Wichtigste? Das mache ich zuerst, und was kann ich vielleicht morgen oder übermorgen? Und was brauche ich gar nicht? Das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema.
Ja, meistens haben wir kein Zeitproblem, sondern ein Fokusproblem.
Richtig.
Ich vergleiche das immer mit einem Fallschirmsprung aus einem Helikopter, genau, oder aus einem Flugzeug. Ein Fallschirm ist ein Must-Have, eine Brille ist ein Nice-to-Have, und wir müssen uns halt quasi auf das Must-Have genau, dann schlussendlich fokussieren. Ja. Du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung gelegt zu meiner zweiten Frage. Nämlich, wir sind jetzt beim Thema Golf, und zwar heißt es ja, dass das Handicap die Wochenarbeitsstunden widerspiegeln.
Ja,
bei dir ist es derzeit, glaube ich, 6,7, ja, wenn ich richtig informiert bin. So, was sagst du zu dieser Aussage?
Ja, bei mir stimmt es jetzt nicht ganz. Da muss ich eigentlich ein kurzes Talent sein im Golf, weil ich brauche weniger Zeit. Also ich kann mehr Zeit arbeiten und trotzdem relativ gut Golf spielen. Wobei für mich das Handicap jetzt nicht das Ding ist, wo ich hin will. Ich möchte gut spielen, ja. Und deswegen habe ich einen gewissen Ehrgeiz, auch mit Training dann die Dinge zu machen. Es ist aber in allen Bereichen so, wenn ich was anfangen möchte, ist gut machen, ja. Sonst lasse ich es dann wieder, beziehungsweise wenn ich was anfange, das mich natürlich interessiert, dann werde ich so viel dran sitzen, dass ich das ordentlich und gescheit mache. Und so ist das im täglichen Leben eigentlich auch in der Arbeit mein Credo. Also ganz unterschreiben kann ich das nicht.
Aber man muss sagen, du spielst ja seit 5 Jahren, oder?
Seit 6 Jahren.
Also von dem her war da schon viel Ehrgeiz dabei, würde ich jetzt einfach mal glauben.
Ja, Ehrgeiz und man ein bisschen sportlich ist, man ein bisschen ein Ballgefühl hat und man hat viele Ballsportarten schon gemacht. Also das geht dann schon.
Ist schön. Die letzte Frage, Abschlussfrage, ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Das hat mich gefreut, dass du ein Interview hast, dass ich da ein bisschen von meinem Leben erzählen habe können. Und ja, eigentlich gibt's, ist alles gesagt. Das Wichtige ist, glaube ich, dass jeder auch sein Leben in der Hand hat, dass man einfach viel dafür tun kann. Es ist manches, kommt natürlich Schicksalsschläge, aber im Grundsatz ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen und auch Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Sache. Nachlesen, nachtun, nicht alles glauben, engagiert bleiben, das ist das Wichtigste.
Dankeschön. Schöner Abschlusssatz. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Danke, Robert. Danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.